So ein bisschen kommt die Erklärung für das, was wir jetzt gemacht haben, hinterher in der Predigt. Okay, liebe Gäste, liebe Geschwister, ich denke, ihr kennt das auch, dass man sich manchmal an irgendeinen Satz, den man in irgendeiner Predigt gehört hat, noch eine ganze Zeit später immer wieder erinnert. Aber ich sage es mal so, es geht auch umgekehrt. Mir hat zum Beispiel eine Predigthörerin mal eine Kurzpredigt gehalten als Reaktion auf eine Predigt und den Satz, den sie gesagt hat, den habe ich mir bis heute immer wieder behalten. Gnade kann man immer brauchen. Ich weiß nicht, ob sie mich vor dem Gottesdienst nach dem Thema gefragt hat, über was ich predige, oder ob sie es nach der Predigt gesagt hat. Jedenfalls, es ging um das Thema Gnade und sie sagte dann, Gnade kann man immer brauchen. Ja, deshalb also heute mal auch wieder einiges zum Thema Gnade. Ich fange an mit dem Segenswunsch, den der Apostel Paulus an die Gemeinde Korinth geschrieben hat als Schluss seines Briefes. Wenn ihr die Bibel lest, was ich hoffe, dass ihr es tut, ich denke, ihr werdet sehr oft auf dieses Wort Gnade stoßen, zum Beispiel eben in diesem Zusammenhang. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Gnade ist etwas sehr Grundlegendes, Zentrales, ist die Grundlage für unser Leben als Menschen, die zu Jesus gehören, überhaupt. Zum Beispiel in Epheser 2. Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt und uns mit dem Messias lebendig gemacht, ja auch uns, die wir aufgrund ihrer Verfehlungen für Gott tot waren. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Das ist die Basis. Anders wären wir in unserer Schuld vor Gott verloren. Und auch der Apostel Petrus hat das betont. Bleibt nüchtern, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch beim Offenbarwerden von Jesus Christus erwartet. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Das ist die Grundlage, anders haben wir keine. Und schon im einleitenden Vers heute ist hingewiesen worden darauf, was eigentlich die Grundlage für diese Gnade ist. Petrus schreibt es in seinem Brief dann ein Stückchen weiter. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold von dem sinnlosen Leben befreit worden seid, wie ihr es von euren Vorvätern übernommen hattet, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opferlammes, dem Blut des Christus. Das ist die Grundlage, weshalb es Gnade und Vergebung für uns gibt. Und ich denke, jeder, der sein Leben Jesus übergeben hat, hat es genau auf diese Grundlage gebaut. Aber manchmal ist es so, habe ich den Eindruck, die Grundlage ist da, aber ja, was dann? Ich denke, wir vergessen oft, dass Gnade auch jetzt insgesamt unser Lebenselement ist. Ne? So, meine vergangene Schuld hat er mir vergeben, aber jetzt muss ich mich anstrengen, damit ich bloß alles richtig mache. Und vergessen völlig, dass wir sozusagen in einen anderen Lebensraum hineingekommen sind. Dass die Gnade unser Lebenselement ist, so wie ein Fisch eben im Wasser lebt. Anders kann er nicht. Und wir als Gläubige, als Christen, können eigentlich nicht anders leben als in diesem Lebenselement. Apostel Paulus schreibt das in Römer 5. nachdem wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden. Das gerecht erklärt in der Übersetzung gefällt mir nicht ganz. Eigentlich, wir sind gerecht gemacht worden. Für Gott, er sieht uns als gerecht an. Deshalb haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann, durch ihn haben wir auch freien Zugang zu der Gnade, in der wir jetzt leben, in der wir stehen. Die Gnade ist jetzt unser Lebenselement. Es ist nicht so, dass du jetzt auf einmal dann doch bei Gott dir seine Liebe mit irgendwas erarbeiten oder verdienen müsstest. Du lebst in der Gnade. Heißt das dann, es gibt nur sonnige Tage? Wisst ihr alle? Nein. Ich nehme mal ein bisschen extremes Beispiel. Der Apostel Paulus schreibt das auch den Korinthern. Er sagte, ich hatte hohe, große Offenbarungen von Gott und die Gefahr, ich werde dadurch überheblich. Und er sagt, Gott hat mir dann einen Dorn ins Fleisch gegeben. Und zwar recht massive Angriffe. Er beschreibt es, denke ich, in einem Bild, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage. Angriffe, die er natürlich sehr, sehr gerne losgeworden wäre. Und er schreibt dann auch, ich habe zum Herrn dreimal gefleht, dass doch diese Last von mir weggenommen wird. Und ich denke, die Antwort kennt ihr. Doch er, der Herr, hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Wisst ihr, es gibt Übersetzungen, bei denen ich fast ärgerlich werde. Nämlich eine Übersetzung, die sagt, meine Gnade muss dir genügen. Als ob die Gnade so ein bisschen was wäre. Das Große kriegst du nicht, aber das bisschen Gnade, damit musst du dich abfinden. Ich denke, dem Paulus soll was ganz anderes gesagt werden. Paulus, mitten in deinen Schwierigkeiten, mitten in deinem Leiden, bist du von meiner großen Gnade umgeben. Und die trägt dich durch, die ist genug für dich, die gibt dir genügend an Kraft. Nicht eine Kraft, die du in dir selber hast, sondern meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also auch wenn du schwere Situationen durchleben solltest, sag nicht, ich bin außerhalb von Gottes Gnade hat mich verlassen, Gott liebt mich nicht. Nein, mitten in Schwierigkeiten hat Paulus erlebt, die Gnade ist da, und zwar die Fülle, die Größe der Gnade Gottes. Da ist bei Gott nichts Negatives, keine Ablehnung, sondern ein volles Angenommenwerden. Und das gibt Kraft, auch mit solchen Attacken, wie ein Paulus sie erlebt hat, zurechtzukommen und fertig zu werden. Die Gnade ist unser Lebenselement. Petrus schreibt in seinem Brief, der Gott aller Gnade. Ist fast so, als ob er sagen wollte, wenn ich euch was von Gott sagen will, dann müsst ihr das wissen. Er ist der Gott aller Gnade. In ihm ist Gnade. Ich möchte fast was sagen und sonst nichts, das wäre natürlich nicht so ganz richtig. Aber Gnade ist das ganz Vorherrschende bei Gott, der Gott aller Gnade. 1. Petrus 5, Vers 10, der Gott, von dem alle Gnade kommt. Und dann beschreibt Petrus, was denn mit dieser Gnade gemeint ist. Er hat euch berufen, mit Christus zusammen für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Das ist das, was Gnade bewirken will. Versteht ihr es? Gott hat uns so lieb, dass er uns in alle Ewigkeit bei sich haben will. Das ist das eine. Er hat uns berufen, mit Christus zusammen für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er will uns immer und ewig bei sich haben. Es gibt manche Leute, die erträgt man ein paar Stunden, ein paar Tage. Was heißt das? Was ist das für eine Liebe Gottes zu uns, dass er sagt, die will ich für alle Ewigkeit bei mir haben. Die will ich nie loswerden, von denen brauche ich keinen Urlaub. Die will ich immer bei mir haben. Und das andere ist, er will, dass wir Anteil haben an seiner Herrlichkeit. Dass wir uns an der Schönheit, die Gott uns schenken will, so richtig freuen. Ich denke, Eltern kennen das. Kindergeburtstag, das Kind kriegt was geschenkt und es freut sich so richtig. Wer freut sich am meisten? Die Eltern, dass es ihnen gelungen ist, dem Kind eine Freude zu machen. Das ist etwas von dieser Gnade Gottes. Ewig sollen wir bei ihm sein und er freut sich, wenn wir uns freuen an der Herrlichkeit, die er uns schenkt. Das ist Gnade. Und Petrus fährt dann weiter, dieser Gott aller Gnade, der wird euch aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen, auch wenn ihr jetzt eine Weile leiden müsst. Dieser Gott der Gnade, der ist das, der dann auch, wenn die Schwierigkeiten da sind, im Alter aber nicht nur, der durchträgt, einen festen Grund unter die Füße gibt, der stärkt und erquickt. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wo ich bin. Ja, wie sieht es denn aus mit Zugang zur Gnade? Wie komme ich denn dazu? Auch das beschreibt der Apostel Petrus in seinem Brief, ein paar Verse vorher. Da sagt er, Gott widersetzt sich den Hochmütigen, nur den Demütigen erweist er Gnade. Ich fange mal bei dem Negativen an. Ein Mensch kann also durch seinen Hochmut sich den Zugang zu Gott verbauen. Hochmut kann mancherlei Formen und Gesichter haben. Recht extrem in der totalen Ablehnung Gottes. Es gibt keinen Gott. Ich bin selber mein Gott. Jedenfalls, ich will keinen Gott über mir haben. Es kann so sein, dass einem Gott einfach völlig egal ist. Im Leben muss es so gehen, wie ich es will. Ich bin der Mittelpunkt, um den sich alles dreht. Ich bestimme über mein Leben. Ich erreiche die Ziele, die ich mir setze. Mit meiner eigenen Anstrengung, mit Arbeitseinsatz, zur Not auch mit Gewalt, mit Klugheit und Geschicklichkeit, zur Not auch mit Tricks. Jedenfalls, ich bin im Mittelpunkt, ich mache, was ich will. Man kann auch Gott so ein bisschen mit einschließen. Selbst wenn es einen Gott gibt, ich brauche aber keine Gnade. Ich will kein Geschenk von Gott annehmen. Ich will von Gott einen gerechten Lohn. Er muss doch mit mir eigentlich zufrieden sein. Man kann mit ihm handeln, als wäre er ein Geschäftspartner. Es ist so, Gottes Gnade ist da. Seine Vergebung, sein Segen, sein Schutz, seine Hilfe. Und dann ist da ein Mensch in seinem Hochmut, der vertraut auf seine eigene Kraft, auf seine eigene Weisheit. Und genau das sperrt ihn ab, verbaut den Zugang zu Gottes Gnade. Wie sieht es denn aus mit der Gnade? Nun, Gnade heißt, es ist ganz Geschenk, ohne die kleinste Vorleistung oder Gegenleistung. Gott sagt, du musst nicht erst was bringen, dann gebe ich dir Gnade. Oder wenn ich dir Gnade gebracht habe, dann musst du auch noch irgendwas dafür tun. Gnade ist ganz und vollkommen Geschenk. In Römer 11, Vers 16 stellt Paulus das mal so drastisch gegenüber. Er sagt, wenn Gott aus Gnaden gehandelt hat, dann nicht aufgrund von Werken, sonst wäre die Gnade nicht mehr Gnade. Und es gibt dann einzelne alte Handschriften, in denen steht auch noch, wäre es aber aus Verdienst der Werke, dann ist ja die Gnade nichts, sonst wäre Verdienst nicht Verdienst. Also entweder oder, keine Zwischenstufe. Entweder lasse ich mir von Gott etwas schenken oder ich versuche es zu erarbeiten. Entweder bin ich bei Gott ein Kind oder ein Lohnarbeiter. Beides zusammen passt nicht. Entweder meine ich, Gott Forderungen stellen zu können, weil ich ja was leiste, oder ich bringe meine Bitten vertrauensvoll zu ihm. Ja, den Demütigen erweist er Gnade. Wie sieht es denn aus mit der Demut? Ist Demut einfach Gegenteil von Hochmut? Also Hochmut, ich versuche mich vor Gott groß zu machen, stark, voller Leistungen. Und Demut ist, ich mache mich vor Gott klein, verkrieche mich fast in ein Mauseloch, als ob ich nichts wäre. Ist es so? Wie kommt es denn dazu, dass ein Mensch demütig wird? Ich möchte mal versuchen, das in Kurzform mit euch zu betrachten. Die Grundlage für Demut ist, dass ich vor Gott erkenne, wer ich bin. Dass mir die Augen aufgehen über meine Schuld und Sünde vor Gott. Da muss ich nichts machen, da kriege ich was gezeigt. Und die Folge ist, und die Anfrage ist, werde ich ehrlich vor Gott? Sage ich, wenn es so um mich steht mit meiner Sünde, dann hat Gott recht, wenn er mich schuldig spricht, wenn er mich verurteilt. Ich habe jedenfalls keinerlei Rechtsansprüche an Gott zu stellen. Und dann, wenn ich höre, dass er bereit ist, mir meine Schuld zu vergeben und mir in Jesus seine Gnade anbietet, dann ist das für mich zunächst mal ein ganz großes Wunder. Und dann sage ich, ja, ich bin bereit, ihm zu glauben, dass er das wirklich macht. Dass er wirklich meine Schuld wegnimmt und dass er mich wirklich zu seinem Kind macht. Und dieses Geschenk nehme ich dankbar an. Ich denke, so kommt es letztlich zu Demut, die nicht irgendwo gemacht ist, als Make-up aufgetüncht, sondern zu einer Demut, die wahr ist. Und ich denke, ihr merkt dabei, Demut ist nicht eine besondere Leistung, dass man was macht, sondern Demut ist, dass man im Licht Gottes und vor Gott ehrlich wird. wie es in einem der Lieder heißt, nichts hab ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Und solchen Leuten, die sagen, ich kann vor Gott nichts bringen, aber wenn er mir seine Gnade anbietet, dann nehme ich sie dankbar an. Das sind die Leute, von denen es heißt, den Demütigen gibt er Gnade. Ja, Gott gibt. Und es ist unsere Sache, davon zu nehmen. Ich denke, diesen Vers kennt ihr auch aus dem Johannes 1. Aus seiner unendlichen Fülle, aus seinem Reichtum, haben wir empfangen Gnade um Gnade. Dasselbe Wort bedeutet auch, haben wir genommen. Der große Reichtum Gottes ist da. Und du darfst kommen und sagen, bitte gib mir aus deinem Reichtum als Geschenk Gnade um Gnade. Ich mache jetzt mit etwas weiter, was ich euch am letzten Sonntag, soweit ihr hier wart, schon mal erzählt habe. Ich war dabei, Predigt für den arabischen Gottesdienst vorzubereiten. Ungefähr das habe ich den letzten Sonntag auch gepredigt. Und dann las ich Psalm 90, Vers 14 im arabischen Kalender zunächst mal. Und ich habe schon gesagt, es dauerte eine Weile, bis das bei mir so richtig eingeschlagen hat. Da stand nämlich die Bitte von Mose, die Bitte an Gott, mach uns am Morgen mit deiner Gnade satt. Und da habe ich erst allmählich begriffen, ach so, ich soll nicht nur in meinem Kopf von Gnade wissen, ich soll auch nicht nur ein bisschen mal probieren, sondern ich soll an seiner Gnade satt werden. Und ich habe in demselben Augenblick auch etwas gemerkt. Ja, Gottes Gnade macht satt. Ich werde es im Folgenden hoffentlich noch ein bisschen mehr euch erklären können. Wie kann das passieren, satt werden? Nun, da steht einmal die Bitte, die Mose gesagt hat, mach uns am Morgen mit deiner Gnade satt, dann sind unsere Tage von Freude und Jubel erfüllt. Und dann habe ich entdeckt, es gibt einen Psalmvers, der klingt ganz ähnlich. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich vertraue auf dich. Also, am Morgen satt werden mit Gnade, am Morgen Gnade hören. Hat das was miteinander zu tun? Es hat eine ganze Menge miteinander zu tun. Diesen Zusammenhang von Hören, satt werden, leben, von dem hat doch der Prophet Jesaja schon mal gesprochen. Hey, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, kommt her, auch wenn ihr kein Geld habt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld, kauft Wein und Milch, es kostet nichts. Hört doch auf mich, dann bekommt ihr das Beste, dann esst ihr euch an Köstlichem satt. Wörtlicher heißt das, eure Seele labe sich am Fetten. Nun, fettes Essen ist für uns nicht mehr so das Thema. Aber in Zeiten, wo es gewöhnlich eher sehr mager zuging, da war das was, sich mal richtig an Fettem satt essen zu können. Ich denke, das ist ein Bild dafür, dass Gott sagt, ich will, dass ihr so richtig rundum und durch satt werden könnt. Hört doch auf mich. Dann bekommt ihr das Beste, dann esst ihr euch an Köstlichem satt. Hört auf mich und kommt zu mir. Dann lebt eure Seele auf. Also, hören und satt werden hängt miteinander zusammen. Ist das so? als ob unsere Ohren Lippen wären. Wir müssen den Mund aufmachen, die Lippen aufmachen, damit da was reingeht. Also, im Blick aufs Hören, wir müssen zuhören. Und dann, bleiben wir mal bei dem Vergleich mit dem Essen. Wenn du da ein bisschen im Mund hast, was machst du dann? Kauen, ja. Und so ist das auch, wenn wir durch die Ohren was aufgenommen haben. Das ist dann natürlich nicht so ein Kauen. Das ist ein Nachdenken. Das ist ein Verstehen wollen. Auch eine Nachricht, auch eine Information kann man durchkauen. Okay, und dann, wenn du es gut gekaut hast, wenn du was davon haben willst und davon satt werden willst, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als zu schlucken. Okay, das heißt, du kannst Gottes Wort hören, okay, noch vergessen zu kauen, weil du gar nicht mal drüber nachdenkst, was heißt denn das jetzt für mich? Und selbst wenn du es durchgekaut hast, da kannst du unter Umständen vergessen es zu schlucken, das heißt, es im Glauben für dich in Anspruch zu nehmen. Die schönsten biblischen Wahrheiten, wo du auch sagst, verstehe ich, davon hast du nichts, wenn du sie nicht schluckst. Okay, klar. Ja, so ist das mit dem Hören und satt werden und gestärkt werden. Ja, sagst du vielleicht, können denn Worte satt machen? Nun, ich denke, wir wissen, dass das schon bei menschlichen Worten so ist. Wenn dir jemand ein aufrichtiges Lob sagt, das baut richtig auf, oder? Wie können uns freundliche Worte erquicken? Manchmal schon ein Gruß, gar nicht viel. Tut uns gut. Schon ein Scherz, über den man lachen kann. Wenn ich gerade sagen, wird man von satt, aber stärkt einen. Tröstende Worte, was können die bewirken? Was können die einem an Kraft geben? Oder ein Versprechen, das Hoffnung gibt? Wenn menschliche Worte das schon können, wie viel mehr erst das Wort Gottes? Wie geht's zu? Ich sagte schon eben, manchmal reicht schon die einfache Erinnerung. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Und du sagst, das macht mich satt. Das macht mich froh. Ich weiß, dass Gott aus seiner Gnade mich zu seinem Kind gemacht hat. Wie gut. Du wirst froh und du wirst dankbar. Und ich habe dann überlegt, könnte Dankbarkeit ein Zeichen dafür sein, ob wir satt sind oder nicht? Wenn du dankbar wirst, könnte das ein Zeichen dafür sein, ja, ich habe wirklich Gnade gegessen. Und weil ich von dieser Gnade leben darf, deshalb werde ich froh und dankbar drüber. Und wenn du nicht dankbar wirst, könnte das heißen, dass du zu wenig gegessen hast? Okay. Erinnerung könnte es sein. Oder auch dann eben die Bitte. Herr, lass mich Worte deiner Gnade hören, dass ich beim Bibellesen draufstoße oder jemand mir das zusagt oder ich mich an Gottes Zusagen erinnern kann, die ich irgendwann mal gehört habe, dass mir entsprechende Bibelworte ins Gedächtnis kommen und ich sie wieder neu durchkaue, schlucke, froh werde drüber. Oder auch sich zu erinnern, wo habe ich denn Gottes Gnade erlebt? Und es spielt, denke ich, eine große Rolle, dass wir Gott für seine Gnade danken. Zum Teil stärkt uns eben das Danken, weil das Danken eine Art ist, wie man die Worte der Gnade, wie man das Geschenk Gottes annimmt. Diese Worte der Gnade im Glauben anzunehmen. Und ich sage es euch deutlich, das muss man manchmal gegen innere Widerstände tun. Gegen eigenen Unglauben. Ich bin's doch nicht wert, dass Gott mir Gnade schenkt. Oder wenn ich in der Schwierigkeit bin, was soll ich Gott bitten, mir rauszuhelfen? Ich habe es doch nicht besser verdient. Hab mir es doch selber eingebrockt. Oder ich habe versagt, Gott kann mich nicht mehr lieben. Liebe Geschwister, gegen solche Gedanken kann und muss man sich wehren. Gegen solche Gedanken, du hast nicht besser verdient, Gott kann dir nicht mehr gnädig sein und solches Zeug. Gegen die muss man sich wehren, denn Gottes Gnade ist für jeden da und in jeder Situation da. Es kann sein, dass die Gnade dann zunächst mal darin besteht, dass du Vergebung brauchst. Aber es heißt nicht, dass keine Gnade da ist. Und es heißt nicht, dass Gott dich zur Seite schiebt. Und erstmal du, wie es früher bei uns in der Schule war, wer was verbockt hatte, durfte sich eine Weile in die Ecke stellen. Nein, du darfst zu Gott kommen. Seine Gnade ist für jeden da in jeder Situation. Es gibt höchstens eine Ausnahme. Judas schreibt mal in seinem Brief, dass es Leute gibt, die die Gnade Gottes missbrauchen, um ein zügelloses Leben zu führen. Wenn du sagst, ja, weil die Gnade da ist, kann ich ja machen, was ich will. Kann ich ja gegen Gottes Wort verstoßen, wie ich will. Dafür ist Gnade nicht da. Aber da, wo du sie wirklich für dich brauchst, weil du niedergeschlagen bist, weil du traurig bist, Gottes Gnade ist da. Ich glaube, dass Gott in jeder Situation uns wirklich satt machen will mit Gnade und dass er das täglich tun will. Gnade essen, du kannst jeweils auch mit deiner Bitte um Gnade zu ihm kommen. Herr, gib mir Gnade. Wir brauchen dich ja für manches, um ein bestimmtes Problem zu lösen, um auch eine Last geduldig zu tragen und zu ertragen, jemand in Weisheit zu antworten. Viele Situationen, wo sagen darf, Herr, ich schaffe das nicht alleine, bitte gib du mir Gnade, dass ich das tun kann, was gut ist. Aber ich habe den Eindruck, manchmal spüren wir den Hunger gar nicht. Ich denke, ihr kennt Situationen, wo man merkt, irgendwie jetzt körperlich, ich bin müde. Warum? Es gibt unterschiedliche Ursachen. Hab zu viel und zu lang gearbeitet. Irgendeine Krankheit steckt in mir. Oder auch Sorgen betrüben mich, lähmen mich, rauben mir die Kraft. Oder einfach, ich bin hungrig, müsste was essen und trinken. Geht es im geistlichen Bereich unter Umständen auch so? Nee, jetzt soweit. Hat geistliche Müdigkeit unter Umständen auch daran ihre Ursache, dass ich mich nicht satt gegessen habe an Gottes Gnade? Okay, so viel mal als Frage. Also nochmal Satz vom Anfang. Gnade kann man immer brauchen. Inzwischen sage ich, Gnade braucht man immer. Gnade braucht man immer. Die brauchst du von morgens bis abends, ganzen Tag. Und die gute Nachricht, Gnade ist immer da. Und noch etwas. Gott gibt nicht nur Gnade, sondern Gott ist gnädig. Er ist der Gott aller Gnade. Und dann das Schönste. Gott ist nicht nur allgemein und aller Welt gnädig. Gott ist mir gnädig. Und wenn ich das verstanden habe, lebe ich dann danach. Übe ich, mich satt zu essen an Gnade und helfen wir einander, das nicht zu vergessen. Wisst ihr, Abendmahl ist eine solche Übung. Vielleicht haben wir es noch gar nicht richtig verstanden. Eine solche Übung, sich satt zu essen an Gnade. Denn das, was uns da gegeben wird, das Bröckchen Brot, es spricht von Gottes großer Gnade zu uns, dass wir zum Leib Jesu Christi gehören, aus Gnade. Dieses kleine Bröckchen Brot sättigt nicht deinen Magen, aber wenn du es verstehst, füllt es dich mit Freude. Du gehörst für Zeit und Ewigkeit zum Leib Christi. Du bist berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit. Dafür hast du schon jetzt ein kleines Zeichen. Und der kleine Schluck Traubensaft macht dich nicht im Magen satt. Aber erinnert dich daran, du trinkst Gnade. Du trinkst die Zusage, dass dir alle deine Sünde vergeben ist. Dass du völlig reingewaschen bist durch das Blut Christi. Lasst uns das üben. Wisst ihr, so Predigten haben immer das Gute, dass man sich tagelang zumindest selber daran erinnern muss. Ich versuche es zu üben, mich jeden Tag satt zu essen an Gottes Gnade. Macht mit und wo es und wie es nötig ist, erinnert auch einander dran. Der Herr segne euch dabei. Ja, lasst uns noch miteinander beten. Vater, wir danken dir so herzlich, dass du der Gott aller Gnade bist. Dass du im Blick auf uns im Grunde ja nichts anderes willst, als uns in deiner Gnade anzunehmen, froh zu machen, frei zu machen, reich zu beschenken. Hilf du, dass wir die Fülle deiner Gnade immer mehr erkennen und uns schon jetzt freuen darüber, dass du uns so von Herzen liebst, dass du deinen Sohn für uns hingegeben hast. Danke, dass wir das auch im Abendmahl feiern konnten und hilf uns doch, es im Alltag nicht zu vergessen. Und hilf uns, Herr, es auch denen weiterzusagen, die deine Gnaden noch nicht kennen, dass es etwas gibt, was uns Menschen im Tiefsten und Letzten wirklich satt macht. Herr, hilf du, dass auch andere mit ihrem Lebenshunger zu dir kommen und bei dir durch deine Gnade satt werden. Hab Dank dafür. Amen.